Public Relations, die Beziehung zur Öffentlichkeit, sind der Gegenstand unserer Betrachtung in dieser Podcast-Serie. Unser Experte heute für Sie, Andreas Weber, Fotograf aus Kassel, der über sein künstlerisches Schaffen bei vielen Fotoprojekten hinaus auch als Pressefotograf für die Stadt Kassel unterwegs ist. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Hallo Andreas, schön, dass du die Zeit gefunden hast, bei uns zu Gast zu sein.
Ich danke dir für deine Einladung.
Andreas, unser Thema heute Fotos, Fotos für die Presse in erster Linie. Was zeichnet für dich ein gutes Pressefoto aus?
Ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann, weil Pressefotos arbeiten ja oftmals mit den dazugehörigen Texten zusammen. Also spricht das Foto für sich selbst oder ist es zur Untermalung des Pressetextes? Da gibt es unterschiedlichste Herangehensweisen auf jeden Fall.
Im Regelfall, die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die schicken eine Presseinformation raus, also einen Text, und brauchen dazu ein begleitendes Bild. Und wie, sage ich mal, wie gehst du da ran? Also was sind da für dich die wesentlichen Kriterien für ein solches Bild?
Also im Kontext mit der Arbeit für die Stadt Kassel sind es in der Regel Personen, die im Mittelpunkt stehen. Das heißt, entweder Bürgermeister oder Dezernenten oder in irgendeiner Art und Weise städtische Angestellte. Es sind aber zur Untermalung des Ganzen auch Handlungssituationen möglich. Das heißt, das stehen dann nicht unbedingt die Personen im Mittelpunkt, ja, sondern der Kontext, über das berichtet wird. Das können Handlungen sein, das können auch Objekte sein, das können Stimmungen sein.
Um es für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen konkreter zu machen. Ich habe gerade ein Foto von dir im Kopf, was wir kürzlich in unserem Mittendrin Online-Magazin veröffentlicht haben, nämlich die Einweihung des Palais Bellevue nach einer sehr, sehr umfangreichen Sanierung. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer eine Idee davon bekommen, auf diesem Bild stehen der Oberbürgermeister und der Stadtbaurat im Vordergrund. Weit dahinter, vergleichsweise klein, steht eine Gruppe von Menschen. Das sieht so aus, als könnten das die zukünftigen Nutzer des sanierten Gebäudes sein. Und dann haben wir ganz groß, sage ich mal, auf dem Bild das sanierte Haus, ein bisschen Himmel, ne? Und das nimmt sozusagen das gesamte Foto ein. Und dann die lächelnden Gesichter des Oberbürgermeisters sind gut ausgeleuchtet und scharf, so wie alles andere auf dem Bild auch. Wie lassen sich solche Bilder hinbekommen?
Also jetzt in dem konkreten Fall ist vielleicht auch eine ganz typische Geschichte zu erzählen. Ich bin ja pressetechnisch nicht alleine unterwegs. In dem Fall war tatsächlich auch ein HNA-Fotograf dabei. Der hatte sich erst einen Ort ausgesucht mit den beiden. Und ich habe halt gesagt, okay, ich kopiere das nicht, sondern ich suche mir einen weiteren Ort. Und aus Gründen auch der Zeitersparnis, um den ganzen Betrieb nicht lahmzulegen, habe ich mir halt die Perspektive ausgesucht, wo das komplette Gebäude im Hintergrund zu sehen ist und die beiden städtischen Protagonisten. Und die habe ich nebeneinander gestellt, habe sie noch kurz eingewiesen. Sie stehen ein bisschen zueinander gewandt. Das heißt, das Foto ist tatsächlich auch ein ganz, ganz kleines bisschen gestellt. Aber im Wesentlichen ist natürlich auch das Gebäude in Gänze drauf. Und das ist das, was die Betrachter von außen kennen und worum es geht. Dass es durchgehend scharf ist, hat damit zu tun, dass es Tageslicht war. Ich konnte mir also quasi auch eine kleinere Blende erlauben.
Auch wenn die Gesichter gut ausgeleuchtet sind, wenn ich jetzt Fotos mache, dann ist es bei mir so, da ist irgendwo da hinten Himmel, das ist wahnsinnig hell und die Gesichter sind wahnsinnig dunkel. Also muss man da noch mit speziellen Techniken arbeiten?
Also man muss nicht, weil Pressefotos sollten ja quasi authentisch sein. Da muss man nicht allzu viel die Technik geben. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich einen Aufhellblitz dazu geschaltet habe. Das heißt, die beiden abgebildeten Personen im Vordergrund sind leicht heller als der Hintergrund. Und das ist in dem Fall auch so gewollt gewesen.
Du hattest eben gesagt, ja, es ist so ein bisschen gestellt. Dürfen wir Pressefotos stellen oder müssen wir dokumentarisch agieren, wenn ich jetzt an andere Leute denke, Vereine, Initiativen, die irgendwelche Bilder brauchen?
Auch da ist es, denke ich mal, höchst unterschiedlich. In dem Augenblick, wo es jetzt um einen Pressetermin für die Stadt Kassel geht, die ein neues Gebäude vorstellt, ist der ganze Termin ja sowieso schon gestellt. Also mit anderen Worten, ist es auch okay, wenn man die beiden Personen, die hauptverantwortlich von städtischer Seite sind, dann auch ein kleines bisschen positioniert. Rein dokumentarisch wird es immer ein bisschen schwierig. Dokumentarische Fotos und Pressefotos, ich kann mir vorstellen, in Kriegssituationen ist es sehr gut und wichtig, wenn man da dokumentarisch rangeht. In dem Fall ist es allerdings nicht so, weil da ist der Text das Maßgebliche und im Bild wird quasi einfach nur gezeigt, um welche Person geht es und um welches Gebäude geht es. Und da kann man dann auch schon stellen.
Letztendlich unterstützt das Foto, was du in solchen Fällen machst, visuell die Botschaft eines Textes, korrekt?
In dem Fall schon. Das ist aber meistens wirklich höchst unterschiedlich. Also da in dem Augenblick, wo zum Beispiel ein Dach der Elisabethkirche einstürzt. Das ist jetzt ein aktuelles Beispiel. Da wäre es albern, wenn man dann die Feuerwehrleute stellen würde, sondern da fotografiert man quasi dokumentarisch die Leute im Einsatz. Also mit anderen Worten, da gibt es keine wirkliche Regel. Das kann jedes Mal unterschiedlich sein.
Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, du hast gesagt, nicht so viel Technik, ja, trotzdem die Frage danach, braucht es für solche Pressebilder, für gute Pressebilder aus deiner Perspektive zwingend eine Profikamera? Also ich denke da jetzt halt, wie gesagt, an die vielen Vereine, Initiativen, die ja auch an die Presse herantreten und dann vielleicht gar nicht die nötigen Ressourcen haben, einen Profi zu beschäftigen. Also was kannst du solchen Leuten mit auf den Weg geben?
Das ist tatsächlich ein Unterschied zwischen Profi hinter der Kamera und die Kamera selbst als Werkzeug. Heutzutage hat fast jedes Handy eine ausreichende Qualität in Auflösung und in Bildqualität, um auch ein Pressefoto darstellen zu können. Wichtig, denke ich mal, ist, dass man die Personen, wenn man sie stellt, auch so stellt, dass es natürlich aussieht und den Personen auch quasi Würde und Raum gibt. Insofern ist tatsächlich die Technik weniger entscheidend als eine Motivation, etwas Aussagekräftiges auf den Sensor zu bekommen.
Wenn ich jetzt nochmal an dieses eben zitierte Bild denke, dann ist es tatsächlich so, dass diese kleine Gruppe im Hintergrund so ein Stück neben den beiden Dezernenten im Vordergrund steht, also deutlich wahrnehmbar, da gibt es keine Überschneidungen oder sowas. Das sind dann einfach so Dinge, sage ich mal, das ist Handwerk, auf das man achtet, wenn man so etwas tut wie du.
Genau, also in dem Augenblick hatte ich quasi die beiden Personen. Ich weiß auch, es waren 24 mm, das heißt, ich habe den größten Weitwinkel genommen, habe mich aber ein kleines bisschen weiter nach links gestellt, um den Personen im Hintergrund ein bisschen Raum zu geben, um die nicht abzuschneiden. Also das war tatsächlich auch so beabsichtigt.
Du hast eben gerade gesagt, mittlerweile ist es so, dass die Smartphone-Kameras hinreichend gute Bilder machen, die wir halt auch für Pressefotos benutzen dürfen. Also für dich kein No-Go, mit solchen Geräten zu arbeiten.
Nein, definitiv nicht. Die Aussage sollte authentisch sein in irgendeiner Art und Weise oder sie sollte eine Botschaft haben. Da kommt es aber nicht unbedingt auf die Technik an.
Das legt die Hürde vielleicht für den einen oder die andere vielleicht auch ein bisschen runter, weil mit dem Smartphone, was im Regelfall heute jeder in der Tasche hat, haben wir sozusagen immer ein Werkzeug dabei, mit dem wir halt auch arbeiten können. Also das vielleicht einfach auch nochmal so als Info. Jetzt ist es so, die, nennen wir es mal, die kompositorische und technische Seite hinaus, hat das Fotografieren immer, immer, immer auch eine rechtliche Dimension. Ich denke, Stichwort Persönlichkeitsrechte, Stichwort Hausrechte, Stichwort Datenschutzgrundverordnung. Nur mal, um so einige Begriffe da so reinzuschmeißen, sage ich mal. Und kannst du unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wie sich grundsätzlich Bilder für eine journalistische Berichterstattung von Fotos unterscheiden, die wir kommerziell oder die andere kommerziell nutzen wollen? Gibt es sowas?
Ja, definitiv. Also es gibt, man muss immer unterscheiden, wofür die Fotos verwendet werden. Werden sie als Pressearbeit verwendet, hat man sehr, sehr viel mehr Freiheiten. Ich nenne jetzt mal als Beispiel bei Demonstrationen oder bei Großveranstaltungen, wo mit Berichterstattung gerechnet werden muss. Da kann dann tatsächlich vielfach im Kontext der Berichterstattung, aber auch tatsächlich nur im Kontext der journalistischen Berichterstattung, Bildmaterial verwendet werden, was sonst für normale gewerbliche Fotografie, ob das jetzt nun Bilderdrucke sind oder auch Auftragsarbeiten für Firmen, da ist es dann tatsächlich so, da muss man dann aufpassen und unterscheiden, worum geht es eigentlich.
Ich sage mal so, der Klassiker, ich bewege mich jetzt beispielsweise im öffentlichen Raum und habe eine Gruppe von Menschen bei einem Stadtteilfest fotografiert. Also das berührt ja so ein Stück weit das, was du gerade gesagt hast. Darf ich diese Bilder abbilden? Beziehungsweise was habe ich dabei zu beachten, um eben die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen zu wahren?
Also da sind die Grenzen fließend und da kommen wir jetzt eigentlich auch zu einem wesentlichen Aspekt, denn vieles in der Fotografie ist Grauzone. Stehen die Personen im Mittelpunkt bei einem Foto oder sind sie Beiwerk? Ist es zumutbar zu fragen, ob sie aufs Foto dürfen? Und da macht es halt irgendwann einen großen Unterschied, ob man die eine Person in den Mittelpunkt stellt, die gerade ein Eis schlägt, oder ob es 30, 40 oder 100 Leute auf dem Bild sind, die austauschbar sind. Also das heißt, wo man genau weiß, die sind halt durch Zufall einfach gerade da langgelaufen, die stehen nicht im Mittelpunkt, sie sind aber Teil einer Veranstaltung, wo man mit Veröffentlichungen rechnen muss. Da gab es früher immer diese Fünf-Personen-Regel und die Regel, man kann keine Kölner Domplatte räumen für ein Foto vom Kölner Dom. Also als Beiwerk muss man damit leben, dass man eventuell aufs Bild kommt. Die neue DSGVO hat alles nochmal so ein kleines bisschen auf Null gestellt. Da gibt es noch viele Grundsatzurteile, die ausstehen. Und da weiß man jetzt noch nicht ganz genau, wo der Hase langläuft. Grundsätzlich ist es aber nicht ganz so schlimm, wie man es ursprünglich befürchtet hat, weil die Klagewelle blieb scheinbar bis jetzt aus.
Was empfiehlst du jetzt Leuten, die sagen wir mal in so einem Ehrenamtskontext irgendwie unterwegs sind, wenn sie mit Bildern umgehen wollen, weil ich weiß das aus eigener Erfahrung auch von Leuten, die beispielsweise irgendein Stadtteilmagazin, eine Stadtteilzeitung machen, die veröffentlichen da irgendwas, was ihnen zugeliefert wurde, also was sie gar nicht unbedingt selber erzeugt haben, und hinterher kommt der Anwalt mit der Abmahnung um die Ecke. Also das sind ja auch solche Fälle. Wie kann man sich sozusagen sagen, möglichst gut vorbereiten, damit solche Fälle eben nicht passieren?
Ich gehe da so heran, dass ich mit den Leuten rede. Also um nochmal auf das Beispiel von dem Stadtteil festzukommen, ich würde mir tatsächlich 3, 4, 5 Personen schnappen, würde fragen, darf ich von euch ein Foto machen, und das in möglichst natürlicher Situation, und dann hätte ich quasi die Leute im Vordergrund schon mal halbwegs sicher. Ich vertraue drauf, dass die mich nicht später anzeigen, aber es gibt quasi auch diese, früher hieß das konkludentes Einverständnis. Wenn man für die Kamera posiert, weiß man im Grunde auch, dass das abgesprochen war. Ansonsten gilt immer die Regel, und das ist auch gerade in Bezug auf minderjährige Personen wichtig, dass man sich absichert. Erwachsene können ja sagen, Kinder können das nicht. Die brauchen im Idealfall die Unterschrift von beiden Eltern. Das ist oftmals nicht zu bewerkstelligen.
Danke erstmal für diesen Hinweis. Trotzdem sehr, sehr wichtig. Ne? Wir haben und müssen die Kinder schützen. Da passieren zu viele merkwürdige Dinge sozusagen. Ne? Also mittlerweile so, dass man da nochmal sehr, sehr viel genauer schauen sollte, wie man denn mit entsprechend umgeht, ne? Und sich sehr, sehr gut versichern muss. Ich habe jetzt nochmal so eine weitergehende Dimension. Wenn du jetzt diese Bilder gemacht hast für deinen Auftraggeber, okay, die gibst du normalerweise bei deinem Auftraggeber ab und dann ist der Auftrag für dich soweit geregelt. Aber es kann ja durchaus sein, dass du auch als Freier unterwegs bist, Bilder machst und die dann an die Redaktionen übermittelst. Ja, also so, dass sie sagt, hier ist mein Material. Was empfiehlst du anderen Leuten für die Art und Weise der Datenübermittlung an solche Redaktionen? Wie machst du das üblicherweise, damit es für alle Beteiligten, sage ich mal, geschmeidig läuft?
Also wenn man den Datenspeicher der eigenen Mailbox schonen möchte, dann sollte man möglicherweise externe Plattformen nutzen. Jetzt ist es so, dass auch in der DSGVO wieder geregelt ist, dass Dropbox oder WeTransfer und Co. nicht erlaubt sind, weil die außerhalb von europäischen Servern umgeleitet werden. Viele Firmen haben ihre eigenen Upload-Dienste. Wenn die das haben, nutze ich das in der Art selbst. Ansonsten, wenn es schnell gehen muss, sprich wenn eine DVD oder ein USB-Stick zu lang unterwegs sind, verkleinere ich sie oft erstmal und schicke sie via E-Mail. Aber es gibt wohl, und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was ich sage, andere, immer neue Dienste, die das auch ermöglichen, zum Beispiel PicDrop. Die sitzen meines Wissens in Deutschland und müssten DSGVO-konform sein.
Vielleicht noch so ein Aspekt, der im Bereich Foto auch wichtig ist. Als Redakteur sage ich den Leuten immer, ja, ich brauche druckfähiges Bildmaterial. Ne? Das ist für Leute aus in unserer Blase irgendwie alles total normal. Aber es gibt ja eben auch Online-Magazine. Also das heißt, unterschiedliche Redaktionen bzw. unterschiedliche Formate haben unterschiedliche Anforderungen an das Bildmaterial. Und vielleicht kannst du unseren Hörern und Hörerinnen das aus deiner Fotografenperspektive noch mal kurz erläutern, wie man mit solchen Anforderungen umgeht.
Also in der Regel ist es so, dass die Nutzung für Fotos online als auch für gedruckte Formate, die müssen gar nicht so riesig sein. Nur mal als Beispiel, um eine Postkarte in 300 dpi, was so gängige Hochglanzgröße ist, zu drucken, braucht ein Bild nur eine Kantenlänge von 1400 Pixeln. Mit anderen Worten, die Bilder, die normalerweise out of cam kommen, die sind schon viel zu groß. Man sollte aber, wenn man Bilder verschickt, die in irgendein geregeltes Mittelmaß bringen und auch von der Dateigröße ein bisschen kleiner halten. Das hat jetzt aber nichts mit der Auflösung zu tun, sondern da kann man tatsächlich auch die Bildqualität ein bisschen runterschrauben, dass man halt so einfach bei 2-3 MB Größe bleibt. Und wenn es tatsächlich mal eine Titelseite für ein Magazin sein soll, dann muss das Bild größer sein. Denke mal, da kommt es immer auf den Kontext an.
Du hast eben gerade so eine merkwürdige Zahl benutzt, 1400 Pixel oder sowas, ne? Wenn ich als, also wie kann ich mir denn, angenommen, ich sitze jetzt als Redakteur auf der anderen Seite, wie kann ich mir da schnell einen Überblick über diese Bildinformationen verschaffen, damit ich jetzt nicht erst irgendwie das Bild in Photoshop, also in ein Bildbearbeitungsprogramm laden muss? Gibt es da irgendwelche Werkzeuge?
Also in der Regel ist es die rechte Maustaste Bildeigenschaften und da sollte das angezeigt werden. Das wäre der schnellste Weg. Manchmal schon Maus over.
Gibt es abschließend, wir bewegen uns auf die Zielgerade unseres Gesprächs zu, gibt es noch Dinge, die dir als Profi im Kopf sind, wo du sagst, Mensch, das müssten auch Leute, die vielleicht sich anfangen in das Thema, sage ich mal, reinzudenken, das müssten die noch mit auf den Weg kriegen, damit sie a, möglichst gute Fotos machen und b, sich keine rechtlichen Probleme schaffen.
Okay, das ist jetzt weites Feld. Um gute Fotos zu machen, da nenne ich jetzt nur mal ein Beispiel, was oft gemacht wird, was oft falsch gemacht wird, den Fotos am Rand kein Futter lassen. Am Ende weiß man nicht, wo wird es eingesetzt. Bei Instagram ist es Hochformat, bei Facebook ist es Querformat. Lieber den Bildern mehr Futter lassen, rechts und links und oben und unten mehr Platz oder quasi gleich mit zwei verschiedenen Auflösungen arbeiten. Ansonsten immer dran denken, dass die abgebildeten Personen Namen haben. Also das heißt, die Namen sollten auch notiert werden, damit man am Ende das auch zuordnen kann als schreibendes Medium. Was war die zweite Frage, der zweite Block?
Um sich eben keine rechtlichen Probleme zu schaffen. Das war nochmal so die zweite abschließende Frage.
Genau, also da ist es auch so, dass man in der Regel keine ungefragten oder unbeteiligten Personen fotografiert, sondern die Personen, die tatsächlich im Fokus stehen. Das heißt, wenn man für einen Verein Pressearbeit macht, dann sind die verantwortlichen Personen des Vereins natürlich im Bild und das ist auch in Ordnung, weil die stehen für den Verein, die haben quasi damit auch ihr Einverständnis quasi schon gegeben, weil es geht ja um die Arbeit im Kontext des Vereines. Wenn es tatsächlich eine öffentliche Veranstaltung ist, da sollte man tatsächlich im Vorfeld oder auch im Nachgang, wenn man ein Foto geschossen hat, wo man sagt, oh, das ist aber toll für die Pressearbeit, einfach auf die Personen zugehen, denen das zeigen und wenn man merkt, aha, die sind begeistert, denen gefällt das, dann ist das in Ordnung. Zur Not gibt man denen noch irgendwie eine Visitenkarte, dass sie sich's überlegen können und sagen, auch ich möchte es jetzt doch nicht, aber auf diese Art und Weise hat man eigentlich sein Bestes gegeben.
Nochmal als abschließende Frage, um sich gut auf seine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit Bildern vorzubereiten. Hältst du es für sinnvoll, dass ich sozusagen im Vorfeld eines Projektes oder für meinen Verein schon mal so ein Grundfundus an Fotos erstelle, bei einem Shooting beispielsweise, wo dann da ist der Vorstand oder da sind die Offiziellen, die Dezernenten und so weiter, damit ich sozusagen immer etwas habe, worauf ich zurückgreifen kann, wenn ich diese Fotos mal brauche. Und dann wäre so vielleicht eine Idee. Und dann, wenn dann mal eine konkrete Aktion ist, dann macht der Verein halt ein Vereinsfest, einen Tag der offenen Tür. Dann brauche ich nur noch, in Anführungszeichen, die Fotos von diesem Tag zu produzieren und kann dann sozusagen der Presse ein Foto, ein atmosphärisches Foto von der Aktion zur Verfügung stellen und kann dann, wenn beispielsweise der Vereinsvorsitzende oder die Vereinsvorsitzende zitiert wird in der Pressemeldung, nochmal ein kleines Foto von dieser Person auch dazustellen. Und darauf habe ich mich im Vorfeld schon vorbereitet. Ist das irgendwie ein sinnvolles Handling?
Ja, ich denke, da kann man tatsächlich zwischen Pflicht und Kür unterscheiden. Also das heißt, die eigenen Fotos oder Pressefotos, die sind natürlich ein Must-Have. Also mit anderen Worten, da sollte man immer gut versorgt sein. Und alles Weitere, was kommt, das ist dann natürlich eine situative Geschichte. Aber die eigenen Hausaufgaben sollte man schon erledigt haben. Und gerade wenn ich mit Firmen zusammenarbeite, habe ich auch gerne vorab erstmal ein Treffen, um zu wissen, wo wollt ihr eigentlich hin? Welchen Weg geht man? Und dann ist es tatsächlich so, dass man oftmals den Auftrag auf zwei oder drei Teile verteilt und man fängt halt einfach mit dem Erwartbarsten an.
Vielen, vielen Dank. Erstmal bis hierher ganz herzlichen Dank für deine Tipps aus der Praxis für unsere Hörerinnen und Hörer und gerne wieder, wenn wir uns nochmal intensiver mit dem Thema Fotos beschäftigen. Dankeschön an Andreas Weber, freier Fotograf in Kassel und auch unter anderem Pressefotograf für die Stadt Kassel. Dankeschön.
Ich bedanke mich.